Ja, Jesus, wir wollen dich anbeten, so wie wir das eben gemacht haben, mit Liedern, aber auch in der Art und Weise, wie wir zuhören, wie wir hier sitzen, wie wir dir begegnen wollen. Wir wollen dich um deinen Geist bitten, dass du wirkst hier mitten unter uns. Und wir danken dir, dass wir mit deiner Gegenwart rechnen dürfen. Amen. Das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Ziemlich eindrucksvolles Lied, das wir da eben gesungen haben. Und ja, irgendwie auch ein sehr herausforderndes. Ist das wirklich so, dass das Höchste, das Wichtigste, das Beste in meinem Leben ist, den Herrn zu lieben, ihm zu dienen, ihn zu kennen? Ich habe mich schon manches Mal dabei ertappt, wie ich mich an dieser Stelle hinterfragt habe. Und vielleicht geht das anderen auch so. Letzte Woche, da haben wir darüber geredet, über dieses Thema, über Gottesdienst, über Anbetung, über Lobpreis. Es ging darum, was das eigentlich bedeutet, dass wir uns hier treffen und uns sozusagen in Gottes Dienst stellen. Wir haben auch darüber geredet, welche Gründe es dafür gibt, dass Gott angebetet wird. Also es ging so um dieses Warum der Anbetung. Wir haben gesagt, dass jeder, ungeachtet der Sprache, der Kultur oder des Hintergrundes, in die Anbetung eingeladen ist. Es war so das Wer der Anbetung. Und dann ging es noch um das Wie, nämlich dass unser Leben ein Lobpreis für Gott sein soll und gerade die Musik ein Kommunikationsmittel dafür ist, ein ziemlich gutes. Wir haben gesagt, dass wir uns in der Anbetung quasi ausstrecken nach unserem Vater mit allem, was wir sind, mit unseren Gedanken, mit unseren Worten und sogar mit unserem Körper. Das haben wir dann auch praktisch gemacht, wir haben gesungen. Aber es gibt da noch so eine weitere Dimension von Lobpreis. Und dabei geht es jetzt nicht um die Frage, ob wir Gott nun mit Liedern anbeten oder ob wir einfach ein Gebet sprechen. Es geht jetzt auch nicht um die Frage, ob Lobpreis jetzt im Alltag stattfindet oder bei so einer Zusammenkunft, wie wir heute, die wir dann Gottesdienst nennen, sondern es geht um die Frage, was Lobpreis letzten Endes eigentlich bezwecken soll. Denn egal, wo oder wie Lobpreis nun stattfindet, Lobpreis passiert nicht einfach nur um der Anbetung willen. Das wäre zwar genug, das haben wir letzte Woche gesehen, Gott alleine ist Grund genug, so wie er ist und wer er ist, dass wir ihn anbeten, aber Lobpreis ist noch mehr. Anbetung reicht viel weiter, als Gott nur zu sagen, wie groß er ist. Gottesdienst hat auch eine Funktion, könnte man sagen. Oder man könnte von dem Wozu des Lobpreises sprechen. Letzte Woche, da haben wir eine Stelle ganz kurz erwähnt, vielleicht ist sie dem einen oder anderen noch im Hinterkopf, nämlich aus dem Epheserbrief, wo Paulus dazu aufruft, Gott mit Liedern und mit Psalmen anzubeten und ihm zu danken. Aber wenn man so den gesamten Epheserbrief durchliest, dann merkt man, das ist nicht die einzige Stelle, wo er etwas über Lobpreis sagt und etwas dazu zu sagen hat. Und deswegen schauen wir jetzt mal in die Mitte des Buches sozusagen, nämlich in Epheser 3, die Verse 14 bis 21. Und ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung, da schreibt Paulus Folgendes. Noch einmal. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, Ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Es sind wohl somit die berühmtesten Worte, die Martin Luther gesagt haben soll. Sagte, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das ist zugegebenermaßen nicht ganz bewiesen, dass er das tatsächlich so gesagt hat im Wortlaut, aber es spiegelt sehr schön die Haltung Martin Luthers wider, die er hatte, als er da bei dem Reichstag zu Worms 1521 vor dem Kaiser seine Schriften rechtfertigen sollte, die über die Autorität der Heiligen Schrift sprachen. Und Martin Luther drückte damit so etwas aus wie: Durch das Lesen der Bibel ist mir klar geworden, Gott begegnet mir in Jesus Christus mit so viel Gnade, dass ich aus Dankbarkeit nicht anders kann, als ihm die Ehre zu geben. Unter anderem auch durch das, was ich hier mache, indem ich mich für ihn und sein Wort einsetze. Wann ist uns das schon mal so gegangen, zu sagen, ich kann nicht anders, als Gott einfach nur zu danken und ihn anzubeten? Bei Paulus, das haben wir eben gelesen, scheint das irgendwie der Fall gewesen zu sein. In den meisten Übersetzungen kommt dieser 14. Vers meistens so vor, dass wir da lesen, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Und das ist eine Übersetzung, die, wenn man verschiedene Übersetzungen vergleicht, auch wohl so die genaueste ist. Aber sie überträgt in meinen Augen die Leidenschaft des Paulus noch nicht ganz so gut in die heutige Zeit. Wir müssen uns noch mal überlegen, was sagt Paulus da? Er sagt, deshalb, wenn ich mir das alles vor Augen halte, da muss ich mich beugen vor Gott, dem Vater. Da kann ich nicht anders, als anbetend vor ihm niederzuknien. Worum geht's Paulus hier? Wer die Verse, wer die Kapitel davor liest, der kann sehen, Paulus setzt an einigen Stellen schon zum Lobpreis an. Auch in Kapitel 1, da sagt er unter anderem, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen. Das ist sozusagen der Einstieg in die persönliche Anbetungszeit des Paulus. Und alles, was zwischen der Stelle kommt, die wir gelesen haben, und zwischen diesem Anfang aus dem ersten Kapitel, alles dazwischen ist quasi eine Aufzählung dessen, was Paulus so dankbar macht. Er sagt, er ist dankbar dafür, dass Gott die Erlösung durch Jesus Christus geplant hat, dass das kein Zufall war, sondern dass Gott schon lange im Voraus die Fäden da gezogen hat. Und er ist dankbar, dass dieser Plan nicht verborgen geblieben ist, sondern dass Menschen durch Christus und den Heiligen Geist das offenbart bekommen haben. Und er sagt, er ist dankbar dafür, dass Christus tatsächlich dieses neue Leben gibt, dank der Gnade Gottes. Und dass jedem dieses Leben gilt, dass es Juden gilt wie Heiden, sprich allen Menschen, jedem, der dieses Leben möchte. Und das macht er nochmal deutlich, wenn er in unserem Text darauf hinweist, dass der Vater der Ursprung jeder Familie ist, das heißt, der Vater aller Schöpfung, jedes Volkes. Und dass er regiert. Wir haben es ja letzte Woche sehr ähnlich gesagt. Da haben wir gesagt, jeder Mensch, unabhängig davon, woher er kommt, soll Gott anbeten. Gott will für jeden die Bezugsperson sein. Und so kommt Paulus, ähnlich wie wir, zu dem Schluss, wer Gott ist und was er getan hat für alle Menschen, das ist so wunderbar. dass wir ihm dafür nur danken können. Das ist ein Grund zum Lobpreis. Und ich weiß nicht, wie es uns damit so geht. Diese Dankbarkeit für das, was Gott durch Christus getan hat, vielleicht ist die für den einen oder anderen von uns noch richtig neu und wirklich ein Grund einfach zu einer ganz fröhlichen Dankbarkeit. Andere würden vielleicht sagen, naja, ich bin jetzt schon seit einer Weile mit Jesus unterwegs, aber mir wird das immer wieder neu bewusst. Und wenn mir das so bewusst wird, dann bin ich richtig dankbar, was er für mich getan hat. Aber vielleicht gibt es auch manche unter uns, die sagen, ich habe das schon so häufig gehört, dass ich ehrlich gesagt damit zu kämpfen habe, tatsächlich diese Dankbarkeit und diesen Antrieb zur Anbetung zu spüren. Mir geht das immer wieder so. Und Paulus geht es an dieser Stelle ja auch nicht darum, jetzt sein eigenes Lobpreisleben in den Vordergrund zu stellen, sondern darum, dass die Leser seines Briefes ebenso mit dieser Dankbarkeit erfüllt werden. Und deswegen hat er ganz bestimmte Hoffnungen, ganz bestimmte Wünsche und Gebete. Es sind Dinge, die für Lobpreis ganz elementar wichtig sind, die er da äußert. Und ich erinnere nochmal daran, dass es hier nicht um eine bestimmte Form der Anbetung geht, sondern um die Frage, was unseren Lobpreis eigentlich echt und reich und erfüllend machen und werden lässt, machen kann. Und Paulus beginnt an dieser Stelle eigentlich mit so einem Schlüsselwunsch. Seit Pfingsten, das wissen wir, da hat jeder, der Jesus Christus als den Herrn und Erlöser bekennt, den Heiligen Geist. Der Geist Gottes bestätigt uns, so haben wir das vor einigen Wochen ja auch im Rahmen unserer Kindersegnung hier gefeiert, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir zu Gott gehören. Und wenn wir jetzt noch einen Schritt weitergehen, da hat dieser Geist tatsächlich auch etwas mit Lobpreis zu tun. Das sehen wir schon im Alten Testament, wo es einige Propheten gab, die mit dem Geist erfüllt wurden und dann anschließend in so einen richtig ekstatischen Zustand gerieten. Und Jesus selbst sagt der Frau am Brunnen, dass der Ort der Anbetung eigentlich nicht mehr so wichtig sein wird, sondern dass es darum geht, dass wir Gott in Wahrheit und im Geist anbeten. Und so ist Paulus Wunsch an dieser Stelle, der Geist soll die Gläubigen mit innerer Kraft und Stärke erfüllen. Eben auch, damit sie, so wie Paulus, vollmächtig anbeten können, dankbar anbeten können. Aber wie geschieht das? Vielleicht sagen wir an der Stelle, auch da wieder, kann ich gut nachvollziehen, habe ich selber, denke ich immer wieder selber so, dass wir vielleicht erstmal selber von Gott mit dem Geist erfüllt werden müssen, innerlich stark werden müssen und dass wir dann Gott auch anbeten können. Ich muss doch irgendwie selber erst mit Dankbarkeit erfüllt werden und dann kann ich das im Lobpreis ausdrücken, oder? Ich glaube, dass es genau umgekehrt ist. Der Geist kann nur dann wirken, wenn wir ihm auch den Raum dafür geben. Dieser Geist kann uns nur dann innerlich fest und stark machen, wenn wir uns auch danach ausstrecken. Gottes Gnade und unsere eigenen Entscheidungen, die gehören immer zusammen. Und es gibt nur einen Ort, wo wir diesen Geist tatsächlich einladen können zu wirken, in der Gegenwart Gottes. Beziehungsweise, wenn wir uns dieser Gegenwart bewusst werden und diese auch ganz aktiv suchen. Das heißt, das passiert zum Beispiel zu Hause im Gebet. Das passiert, wenn wir die Bibel lesen. Das passiert, wenn wir mit anderen Menschen über unseren Glauben reden, wenn wir uns trösten und ermutigen lassen. Und natürlich passiert das zuletzt nicht auch hier im Gottesdienst, wenn wir beten, wenn wir singen, wenn wir aus seinem Wort hören und Gemeinschaft haben. Und so ist eben die Frage, ob uns das bewusst ist, kommen wir hier zusammen mit der Einstellung, dass wir diesem Geist erlauben wollen, in unserem Leben zu wirken und uns innerlich stark zu machen. lesen wir mit derselben Einstellung die Bibel und beten wir? Das verlieren wir so schnell immer wieder aus den Augen. Aber es verändert die Sicht, wenn wir den Heiligen Geist ganz konkret einladen zu wirken und ihm die Erlaubnis dazu geben. Diese Stelle, die wir eben gelesen haben, ist ja schon mal so ein ziemlich tiefer Einstieg. Das heißt, es geht gleich am Anfang, haben wir gemerkt, schon mal so ins Eingemachte. Jetzt tauchen wir mal wieder auf aus dieser Tiefe zusammen. Seit vorgestern läuft die Fußball-Weltmeisterschaft. Und also das kann in so einer Predigt nicht still, da kann ich nicht still bleiben. Ja, das muss ja irgendwie erwähnt werden. Fußball-Weltmeisterschaft muss irgendwie hier vorkommen. Seid froh, dass ich nur noch einmal predige innerhalb der nächsten Zeit. Morgen spielt der amtierende Weltmeister, die deutsche Fußballnationalmannschaft. Eine der entscheidenden Fragen, die im Vorfeld in Bezug auf diese deutsche Mannschaft gestellt wurden, die hatte ehrlich gesagt nicht so viel mit der Qualität der Mannschaft zu tun, sondern ganz viel, hat man gelesen, geht es eigentlich so um diese Frage: Hat die Mannschaft denselben Team-Spirit, also denselben Teamgeist wie bei dem Titelgewinn 2014? Ja, da sieht man hier vielleicht nicht ganz so gut, aber das ist so richtig eine Mannschaft. Die lebte von diesem Teamgefühl, dem Zusammengehörigkeitsgefühl, der Zusammenhalt. Und man weiß, dass im Fußball so eine Atmosphäre, so ein Teamgeist, die können richtig den Unterschied ausmachen. Auf unerklärliche Weise. Man kann das, selbst Spieler und Experten können das eigentlich nicht immer so ganz erklären, warum dieser Teamgeist dazu beiträgt, dass manche Mannschaften über sich hinauswachsen. In manchen Gesprächen mit Menschen geht mir das manchmal ein wenig ähnlich. Wenn ich mich mit ihnen zum Beispiel über den Gottesdienst unterhalte, den sie erlebt haben, oder über einen Hauskreis, in den sie gehen, oder wenn sie mir erzählen, wie sie ein Lied oder ein Bibelvers berührt haben, dann können sie häufig gar nicht so genau erklären, was sie so angesprochen hat und bereichert hat daran. Ist gar nicht so einfach, das zu formulieren. Und das ist ehrlich gesagt auch verständlich, das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber ich glaube, dass es gerade deshalb wichtig ist und wesentlich wichtiger, als das beim Fußball der Fall ist, zu wissen, was die Aufgaben dieses Geistes sind, was dieser Geist eigentlich bewirkt in einem, gerade dann, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen und ihn anbeten. Paulus macht klar, diese Stärke, diese Kraft, die uns Gott durch den Geist zukommen lässt, das hat was mit Christus und mit seiner Liebe zu tun. Das ist wie eine Pflanze oder noch besser, wie so ein Baum, sollen wir in der Liebe verwurzelt sein. Unser Leben soll auf einem festen Fundament stehen, wie so ein gut gebautes Haus. Uli, du weißt wahrscheinlich mehr darüber als wir alle. Du kannst das gut nachvollziehen, wie wichtig so ein Fundament ist. Das Fundament der Liebe, auf dem wir stehen sollen. Darum betet Paulus, dass der Geist genau das bewirkt, dass unsere Beziehung zu Christus an Stärke und Liebe zunimmt. Das klingt sehr theoretisch, das klingt vielleicht sogar mysteriös oder gar mystisch. Aber Paulus geht es eben darum, dass wir uns hier bewusst werden, einiger Dinge. Zum Beispiel auch, dass wir von Christus unendlich und bedingungslos geliebt sind. Wie häufig kommen wir doch ins Gebet mit dem Druck, dass wir Jesus doch irgendwas beweisen müssen? Wie häufig haben wir ein schlechtes Gewissen und denken, dass wir so unwürdig sind, dass wir bei Jesus überhaupt nicht ankommen brauchen? Und wie häufig singen wir Lieder hier im Gottesdienst, ohne zu begreifen, was es heißt, dass allein seine Gnade tatsächlich genügt? Ganz ehrlich, haben wir wirklich begriffen, dass wir von Jesus angenommen, getragen und geleitet werden, wenn wir ihm einfach unseren Lebensmüll geben und ihm einfach vertrauen? Das ist so wichtig, weil Christus tief in uns wohnen soll, sagt Paulus, in unserem Herzen. In der Gedankenwelt von damals ist das Herz das Zentrum der Person. Mit dem Herzen, da werden verbunden unsere Gedanken, Überlegungen, unser Verstehen, unser Wille, die Urteilskraft, unser Verlangen, Liebe, Hass, Furcht, Sorge und Zorn. Und wenn wir nun die Dimension, die Tragweite der Liebe Christi verstehen und diese Liebe unser Herz bestimmt, verstehen wir dann, was dann passiert? Unsere Gedanken, Überlegungen, unser Verstehen, unser Wille, unsere Urteilskraft, unser Verlangen, die Art und Weise, wie wir mit unseren Emotionen wie Liebe, Hass, Furcht, Sorge und Zorn umgehen, sind alles von der Liebe Christi bestimmt. Und das klingt ganz toll, aber bleibt nur so lange oder bleibt so lange Theorie, wie wir uns nicht aufmachen in die Gegenwart Gottes und lernen, Zeit mit ihm zu verbringen. In Gebet, in Liedern, beim Spazierengehen, Autofahrten, in der Gemeinschaft mit anderen und so weiter. Paulus sagt noch eine Sache hier darüber, was der Geist bewirken soll. Das, was Paulus will, ist, dass wir diese Liebe, von der wir eben gesprochen haben, dass wir die verstehen. Und er sagt dabei einige extrem paradoxe Dinge. Teilweise sogar richtig offensichtlich spricht er davon. Er sagt zum einen, wir sollen Gottes Liebe verstehen. Gottes Liebe, die doch alles Verstehen übersteigt. Also, wir sollen Gottes Liebe verstehen, wir können das aber gar nicht völlig. Das ist das eine. Das andere ist, dass er in diesem Abschnitt darüber spricht, so haben wir das auch schon erwähnt, dass wir durch den Geist gestärkt werden sollen. Das ist diese Kraft, die er hier erwähnt, mit der Gott wirkt. Paulus malt also ein klares Bild von der Kraft Christi. Er hat eine klare Vorstellung davon, wie das aussieht, sagt aber, dass diese Kraft höher ist, als wir jemals begreifen können. Also alles, was Paulus hier schreibt über die Kraft Gottes, ist nicht ausreichend im Vergleich zu Gottes eigentlicher Kraft. Und so sagt er letzten Endes als drittes noch, dass die Empfänger seiner Worte mit Gottes Kraft erfüllt werden sollen. Er bittet darum und gleichzeitig sagt er, dass diese Kraft größer und höher ist und mehr ist, als wir jemals überhaupt erbitten können. Gegensätze. Wir können also noch so sehr uns bemühen, Gott und seine Liebe in Christus, die Kraft seines Geistes zu erfassen, wir werden es nicht schaffen. Und ich will zum Schluss an dieser Stelle zwei Beispiele geben, die uns vielleicht helfen, das ein wenig zu verstehen. Jetzt sitzen wir zu Hause und verbringen Zeit mit Gott in der Stille. Wie auch immer das bei uns ganz konkret aussieht, ob wir mit der Bibel auf dem Sofa sitzen oder betend durchs Zimmer laufen. Wir kennen das, wir haben ganz konkrete Anliegen, wir haben konkrete Nöte und Sorgen. Wir haben vielleicht das Anliegen, dass wir sagen, wir wollen dir, Jesus, doch noch viel besser nachfolgen, als wir das tun. Und wir kommen ganz häufig mit diesen Anliegen ins Gebet, aber mit welcher Einstellung tun wir das eigentlich? Haben wir nicht häufig so eine Vorstellung schon davor, wie unsere Gebetszeit ablaufen soll? Wissen wir nicht häufig ganz genau, naja, Gott denkt ja jetzt wahrscheinlich gerade so oder so über mich. Ja, ich weiß, Gott liebt mich auch. Ja, und am besten wäre es wahrscheinlich, wenn ich jetzt für das folgende Anliegen bete. Und naja, ich kenne Gott ja, ich habe schon so eine Ahnung davon, wie Gott da wirken könnte. Erkennen wir uns da wieder? Jetzt vielleicht nicht in jedem Punkt, aber wir analysieren Gott doch häufig schon, oder? Beschränken wir ihn gedanklich nicht häufig schon dadurch, dass wir denken, wir wissen schon, was er denkt? Paulus sagt, die Kraft, mit der er in uns wirkt, ist so viel mehr, als wir jemals verstehen können. Seine Liebe ist so viel reicher, als wir uns auch nur vorstellen können. Und er kann viel mehr tun, als das, was wir in unserem beschränkten Menschsein jemals erbitten können. Jesaja sagt, lesen wir das, Gottes Gedanken sind höher, seine Wege sind höher. Das, was er tun kann, ist so viel größer, als wir uns jemals vorstellen können. Zweites Beispiel. Wir kommen in den Gottesdienst. Hier geht es um die Anbetung in der Gemeinde, um den Lobpreis mit anderen. Wir hören das Wort Gottes in der Schriftlesung und der Predigt. Und ja, wir haben ja auch da schon so eine Ahnung, wie Gott das wohl meint für mein Leben. Wir beten und nicken, wenn andere beten, weil das ja zu dem passt, wie wir Gott so einschätzen. Dann singen wir Lieder von der Liebe Gottes und seiner Größe und wir haben bestimmte Vorstellungen davon, was das eigentlich bedeutet. Und damit wir uns an der Stelle recht verstehen, das hat jeder von uns. Der Mensch käme ohne diese Vorstellungen nicht aus. Aber Paulus fordert uns heraus, indem er sagt, die Liebe Gottes, von der wir singen, ist so viel höher und so viel größer als alle Erfolge, die du feiern kannst. Und sie reicht so viel tiefer als jedes Versagen, in das du hineinfallen kannst. Die Vorstellung, die du von Gott hast, okay, die mag ganz gut sein, aber glaube mir, Gott ist so viel größer und mächtiger als das Schlechte in dir, haben wir letzte Woche auch gehört, größer als das Schlechte in dieser Welt. Das, was du da betest, das ist wertvoll und du kannst getrost sein, Gott kann, will und wird noch so viel mehr tun als das, was du da betest. Wir sollen verstehen lernen, wir sollen Gott, seine Liebe, seine Kraft lernen, kennenlernen, verstehen lernen. Das können wir einerseits nicht, weil Gott eben so viel größer ist. Aber nur, wenn wir hier in die Gegenwart Gottes kommen, werden wir verstehen, dass das so ist. Nur wenn wir uns mit Gott beschäftigen, über ihn nachdenken, in einer Beziehung mit ihm leben, werden wir verstehen, dass der Gott, den wir so vor Augen haben, dass der so viel kleiner ist, als es der heilige, allmächtige, dreieinige und unendlich liebevolle Gott tatsächlich ist. Ich habe anfangs gesagt, dass es heute um das Wozu der Anbetung geht. Wenn wir Gott begegnen, wenn wir ihn aufsuchen, zu ihm beten und zu ihm singen, dann führt das erstmal zu so einer Beschäftigung mit uns selbst. Dazu dient Anbetung. Wir werden herausgefordert, uns mit dem Geist Gottes füllen zu lassen, eine Verbindung zu Christus und seiner Liebe aufzubauen und uns darüber Gedanken zu machen, was für ein Gottesbild wir eigentlich haben. Und wenn wir uns das alles vor Augen führen, dann können wir wie Paulus nicht anders, als anbeten, vor unserem großen Gott niederzuknien und ihm zu danken für all das, was er für uns getan und ermöglicht hat. Dann lernen wir, welche Auswirkungen es hat, wenn Christus in unserem Herzen wohnt, im Zentrum unserer Person ist. Aber diese Tiefe von Anbetung, die passiert nicht dadurch, dass wir darauf warten, dass Gott uns irgendwann einmal in Ekstase versetzt, sondern diese Tiefe, die geschieht nur dann, wenn wir uns tatsächlich damit auseinandersetzen, Gott begegnen in all den Formen, die Lobpreis annehmen kann, dann kann Anbetung weiterführen. Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. Das singen wir im nächsten Lied. Und darum geht es letzten Endes. Wir hören in dem Lied singen, dass so viele Dinge gibt es, die uns ablenken davon, Gott wirklich zu begegnen, ihm die Ehre zu geben, ruhig sein zu können vor ihm und von ihm getragen zu werden. Und deshalb wollen wir diese Bitte besingen, dass Gott uns durch seinen Geist ein gekräftigtes und gestärktes Herz schenken möge. Und er möge uns in seiner Gnade dadurch begegnen. Amen.